Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Hi. Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komme ich da bloß rein? Wie komme ich in den Himmel? Ist das überhaupt die richtige Frage? Oder eher, wie kommt der Himmel zu mir? Wie kommt ein Stück Himmel in mein Leben hinein? Heute, hier und jetzt. Gottes Bereich und mein Leben. Wie kann sich das überschneiden? Wie kann da was zusammenkommen, was doch irgendwie zusammengehört? Eine ähnliche Frage hatte ein Mann namens Nikodemus an Jesus. Es ging ihm darum, ins Reich Gottes zu kommen, also Gott so nahe zu kommen, wie es halt irgendwie geht. Und das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, das ist dir schon vertraut, wenn du die letzten zwei Sonntage hier warst im Gottesdienst. Nikodemus war ein jüdischer Gelehrter, ein Mann, der viel wusste und der letztlich doch nicht weiter wusste. Er fragte Jesus vor circa 2000 Jahren, hey, so Gott und ich, wie läuft das? Also sinngemäß. Was er wirklich gefragt hat, könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium. Jesus antwortete Nikodemus unter anderem mit einem Satz, der mittlerweile zu einem der bekanntesten Verse aus der Bibel geworden ist. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir beschäftigen uns momentan im Gottesdienst mit den einzelnen Aussagen dieses Satzes und wir tauchen tief ein. Am Anfang stand Welt geliebt. Vor zwei Wochen hat Matze über die große Liebesaktion Gottes zur Rettung der Welt gesprochen. Gott schickt seinen einzigen Sohn, um uns zu retten. Er ist der einzige, dieser Sohn, der diese Rettungsmission durchführen kann. Viele Menschen in vielen Generationen haben auf ihn gewartet. Die Nacht, in der er geboren wird, die feiern wir bis heute. Es ist eine heilige Nacht. Es ist eine Nacht, in der eine Botschaft für die ganze Welt laut wird. Gott liebt diese Welt und er lässt sie nicht verloren gehen. Er rettet Menschen und schenkt ihnen neues Leben. Als zweites ging es um dieses neue Leben. Leben gesucht. Von der Sehnsucht nach echtem Leben hat Ansgar am letzten Sonntag geredet. Er hat erzählt, wie er auf seiner persönlichen Suche nach dem wahren Leben war. Nach dem Sinn. Nach dem, worauf es ankommt. Und wie er es bei Jesus gefunden hat. Welt geliebt, Leben gesucht, Jesus gefunden. Ansgar hat da ein ganz interessantes Bild verwendet. Wenn du von einem Krankenwagen gerettet wirst, dann ja, ist damit nicht alles getan. Nach der Rettung geht es nämlich weiter. Du kommst ins Krankenhaus, deine Wunden werden verbunden, deine Verletzungen heilen und dann spazierst du irgendwann wieder aus dem Krankenhaus hinaus und lebst weiter. Jesus, der von Gott geschickte Lebensretter, der macht sich nach der Rettung nicht einfach aus dem Staub, sondern von dem Tag an, an dem er mich gefunden hat, an dem du dich und an dem ich mich hab von ihm retten lassen, da bleibt er an unserer Seite. Er wird sozusagen vom Lebensretter zum Lebenshelfer. Neues Leben durch Jesus, das wird im christlichen Sprachgebrauch oft zum Glauben kommen genannt. Neues Leben mit Jesus an der Seite, das heißt schlicht, glauben. Und darum geht es heute. Es geht um Glauben. In dem Bibelvers in Johannes 3, Vers 16 heißt es, alle, die an ihn glauben. Man kann auch übersetzen, jeder, der an ihn glaubt. Jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der glaubt. In diesen Worten steckt für mich so der Knackpunkt des ganzen Satzes. Denn hier wird gesagt, wer von Gott gerettet wird, wer das neue Leben geschenkt bekommt. Jeder, der glaubt. Da drängt sich doch die Frage auf, versteckt sich da nicht irgendwie eine Bedingung? Rettet der liebende Gott etwa nur Menschen, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen? Ich habe mir ja mit dieser Frage nach dem Glauben schon oft den Kopf zerbrochen. Als Teenager habe ich mich in unzähligen Gruppenstunden darüber voll aufgeregt und war ganz wild am Diskutieren. Also, ihr sagt, das ewige Leben ist geschenkt, habe ich mit meinen Jugendleitern dann so gesagt. Jesus rettet uns ohne Bedingung. Aber hier in der Bibel steht, du musst glauben. Steht hier schwarz auf weiß. Also dann gibt es doch eine Bedingung, oder? Ich muss glauben und ich muss es richtig tun. Ja, ich glaube, ich habe die Leute, die da Jugendstunde gemacht haben, irgendwie ziemlich gepiesackt manchmal. Aber ich wollte es wirklich wissen, ich wollte es verstehen. Glauben hat in dieser Zeit für mich bedeutet, dass ich mich anstrengen musste, so zu leben, wie ich dachte, dass man als Christ lebt, um dann, ja, Gottes Liebe zu haben, Gottes Annahme zu haben. Und das, könnt ihr euch vorstellen, hat mich ganz schön unter Druck gesetzt. Einerseits diese Zusage von Gott, die ich ganz oft im Gottesdienst gehört hatte, von ganz vielen Predigern, Gott liebt dich bedingungslos. Und dann andererseits dieses, wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Ich konnte das nicht verstehen, wie das zusammenpasst und ich habe mich teilweise eben aufgeregt einfach. Ansgar hat letzte Woche gesagt, das fand ich ganz schön, dass es normal ist, sich über Jesus aufzuregen. Die Bibel berichtet es auch, dass an ganz vielen Stellen Jesus nicht jemand war, wo die Leute gesagt haben, oh, den finden wir so toll, ja, Jesus, Kuscheltyp, sondern Jesus war für viele so ein Stein des Anstoßes, die haben sich ganz schön über ihn aufgeregt. Er kam schon mit einer guten Botschaft, aber das war kam nicht mit einer einfachen, einer leichten Botschaft. Was mir geholfen hat zu verstehen, was Glaube bedeutet, das will ich heute mit euch teilen. Und dazu erzähle ich euch eine Geschichte. Es ist die Geschichte eines Liebespaares. Nennen wir die beiden mal Luke und Lea. Also Luke und Lea begegnen sich und finden einander interessant, wie das halt so ist, gell? Luke findet Lea sehr attraktiv und er findet ihr Lächeln schön und so. Und Lea, die mag, dass Luke so klug ist und sie findet ihn so männlich. Und beide fühlen sich zueinander hingezogen, verlieben sich und entschließen sich dann, ein Paar zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben beide schon so einen Prozess durchgemacht. Ein Prozess, der drei Dinge einschließt. Gefühl, Verstand und Wille. Gefühl, sie haben sich verknallt. Verstand, sie haben geprüft, irgendwie passt es zusammen. Und Wille, sie haben sich entschlossen, zusammen zu sein. Wenn man sich auf eine Beziehung einlässt, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dann ist das etwas Wichtiges, was man nicht so ad hoc einfach schnell entscheidet. Hoffentlich. Man lässt ja nicht jeden Tag jemanden so nahe an sich heran. Und so ähnlich ist das auch, wenn man sich auf eine Beziehung mit Jesus einlässt. Kann sein, dass man ihn zum ersten Mal von ihm hört und dann total schnell begeistert ist und sagt, ja. Aber die meisten Leute lassen sich erstmal Zeit und schauen da genauer hin, wollen erst mehr erfahren und irgendwann am Ende eines Prozesses kommt der bewusste Entschluss, ja, ich will eine Beziehung mit diesem Jesus eingehen. Eine lebenslange Freundschaft. Lebenslang, da bin ich wieder bei unserem Pärchen, bei Luke und Leia. Sie stehen schließlich vor der Frage, ob sie nicht einander das Versprechen geben wollen, lebenslang zusammen zu bleiben. Sie überlegen zu heiraten. Doch nach der Hochzeit passiert was ganz Komisches. Luke fängt an, Leia immer öfter zu fragen, sag mal, liebst du mich? Bin ich ein guter Ehemann für dich? Er fängt sogar an zu fragen, sag mal echt, willst du wirklich mit mir verheiratet sein? Und wenn er für Leia kocht, für Leia einkauft, irgendwas macht, dann fragt er danach, bist du wirklich zufrieden mit mir? Ständig will er sich der Liebe seiner Frau versichern. Und er kann gleichzeitig einfach nicht glauben, dass sie ihn wirklich liebt. Eines Tages, als Luke wieder fragt, Leia, willst du eigentlich wirklich mit mir verheiratet sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Da platzt ihr der Kragen. Sie sagt, jetzt reicht's, Luke, jetzt reicht's. Also, ich weiß nicht, was du hast, aber ich sag dir doch fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Und vor einem Jahr bei unserer Hochzeit, da habe ich dir versprochen, ich will ein Leben lang mit dir zusammen sein. Und seitdem habe ich fast jeden Tag mit dir verbracht, habe meine ganze Freizeit mit dir verbracht, mit dir gearbeitet, mit dir gekocht, weil ich dich liebe. Es gibt keinen Grund für deine Unsicherheit, es gibt keinen rationalen Grund für dein Misstrauen. Wie um alles in der Welt kommst du denn darauf, dass ich dich nicht liebe, dass ich nicht mit dir verheiratet sein will? Wisst ihr, was Luke gemacht hat? Das ist ungefähr so, wie so ein unsicheres, zweifelndes Ratespiel, das man manchmal macht, wenn man verliebt ist. Da kommt jetzt ein Clip.
Sie liebt mich nicht.
Ja. Sie liebt mich nicht. Ja. Wie muss eine Frau sich fühlen, wenn der, den sie liebt, ihr nicht vertraut und ihre Liebe gar nicht mehr wahrnimmt? Oder umgekehrt. Wie muss ein Ehemann sich fühlen, wenn die Frau, die er liebt, ihm nicht vertraut und seine Liebe gar nicht wahrnimmt? Und immer dieses, liebt er mich wirklich? Liebt sie mich wirklich? Wie muss ein Gott sich fühlen, der seinen Menschen seine Liebe zeigt? Und sie nehmen das gar nicht wahr. Sie vertrauen ihm nicht. Sie glauben nicht an ihn. Was hält uns ab? Was hat mich abgehalten als Teenager, an Gott zu glauben? Zu glauben, dass er mich bedingungslos liebt? Ich denke, das liegt daran, wie ich über Glauben gedacht habe damals. Ich war konzentriert auf das, was ich Substantiv Glaube nenne, anstatt auf das Verb Glauben. Glaube ist ein Substantiv, ein Nomen. Und Glaube hat man oder hat man nicht. Dabei kommt es nicht auf die Qualität des Glaubens an. Es gibt großen Glauben, es gibt kleinen Glauben. Aber Glaube ist Glaube. Er ist irgendwie da oder nicht da. Wenn er da ist, kann er wachsen, von klein ganz groß werden. Aber wenn er nicht da ist, kann er auch nicht wachsen. Und ich habe mich früher immer gefragt, habe ich richtigen Glauben? Habe ich richtigen Glauben? Aber es gibt keinen richtigen oder falschen Glauben an Jesus Christus. Wenn du an ihn glaubst, dann glaubst du an ihn. Das habe ich damals nicht gewusst und so habe ich mich selber voll gequält, ob ich richtigen Glauben habe und ob ich damit dann auch gerettet bin. Was mir dabei nicht aufgefallen ist, ist, dass ich mich ständig um mich selber gedreht habe. Wenn wir nur nach unserem Glauben fragen, dann bleiben wir bei uns selbst. Ich will Gott irgendwie besitzen, ich will eine Sicherheit haben, ich will ganz sicher sein, dass es ihn gibt und wissen, was falsch und richtig ist. Punkt. Und wenn das nicht da ist, wenn ich diese Sicherheit nicht besitze, dann zweifle ich an meinem Glauben oder sag, Glaube, das ist nichts für mich. Wie Luke, der an seiner Ehe zweifelt und sich immer fragt, habe ich die Liebe meiner Frau wirklich? Er dreht sich dabei nur um sich selbst. Seine Zweifel werden nicht kleiner, sondern sie setzen sich fest und er vergisst über der Frage nach seine Ehe auch zu leben. Er vergisst zu genießen, einfach bei seiner Frau zu sein. Glaube als Substantiv ist nicht verfügbar. Man kann ihn nicht besitzen und nicht konservieren. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo du mal aufatmen kannst. Wenn du hier bist und sagst, ich will ja Glauben haben, aber irgendwie kommt er nicht, dann bist du erstens nicht der einzige Mensch hier, dem es so geht, und zweitens, das ist vollkommen in Ordnung. Andererseits, das kann einen auch irgendwie ärgern oder traurig machen. Wieso haben die anderen Glauben und ich nicht? Wieso habe ich keinen Bezug, keinen Zugang dazu? Vielleicht will ich ja. Vielleicht strenge ich mich ja schon jahrelang an, das alles zu glauben. Ich sag dir jetzt, Glauben heißt nicht etwas besitzen. Glauben heißt eine Beziehung zu leben. Das ist vielleicht nicht das erste Mal, dass du das hörst. Ich habe das auch oft gehört in meinem Leben, in vielen Predigten. Aber ich habe es nie so richtig verstanden. In meinem Bemühen um diesen richtigen Glauben, der mich ganz sicher macht, dass ich wirklich gerettet bin, habe ich irgendwann aufgegeben. Ich war in meinem Leben nicht nur einmal, sondern sogar schon mehrmals an dem Punkt, wo ich aufgegeben habe. Ich habe dann zu Gott gesagt, weißt du was, Gott? Lassen wir es doch sein. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was falsch und was richtig ist. Und obwohl ich so viel von dir weiß. Ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr singen. Das ist alles so unehrlich. Ich lasse es jetzt sein. Du weißt ja, wo ich bin. Findest mich ja, wenn du mir was sagen willst. Ja, das war's. Das war irgendwie ein Schritt, der war mutig, aber der hat mich auch erleichtert. So, ich kann jetzt nicht mehr, ich gebe auf. Und paradoxerweise habe ich an diesen Punkten, die es schon mehrmals gab in meinem eigenen Leben, erst entdeckt, was Glauben wirklich heißt. Es heißt, in solchen Zeiten einer Beziehung eine Chance zu geben. Wisst ihr, ich habe da gesessen und habe gesagt, ich bin noch da, du weißt, wo du mich findest. Ich gebe dir eine Chance. Aber ich mache nichts mehr, ich kann nicht mehr. Es war einfach ehrlich. Es war eine ganz nüchterne Entscheidung. irgendwie glauben und doch nicht glauben. Ja, man kann also glauben ohne Glauben. Ist das nicht paradox? Also stell dir mal vor, du sollst jemanden vertrauen, zu dem du kein Vertrauen hast. Oder sollst jemanden lieben, für den du keine Liebe empfindest. Ich behaupte, das geht. Schauen wir uns nochmal das Bild vom Liebespaar an. Die Liebe zueinander, die in ihren Herzen sitzt, die ist nicht immer gleichmäßig da. Sie weicht manchmal Zweifeln und sie droht in Krisenzeiten irgendwie ganz zu verschwinden. Was können jetzt zum Beispiel unsere beiden Luke und Lea noch tun? Naja, außer sich zu trennen. Sie könnten vielleicht daran glauben, dass ihre Liebe wiedergefunden werden kann. Sie könnten ja ihr Handeln, so wie sie sich gegenseitig verhalten, von dieser Tatsache bestimmt sein lassen, dass der andere Liebe verdient. Luke könnte sich erinnern, dass seine Leia liebenswürdig ist. Auch wenn er vielleicht im Moment keine Liebe, sondern nur Zweifel empfindet. Wenn er von dieser Prämisse ausgehen würde, dass seine Frau vertrauenswürdig ist und sich entsprechend verhalten würde, das heißt zum Beispiel in seinem Fall aufhören, sich ständig zu fragen, liebt sie mich, liebt sie mich? Dann hätte er eine echte Chance, neues Vertrauen zu gewinnen für Leia und in seine Ehe. Er hat irgendwann Ja gesagt, Ja zu dieser Frau, zu dieser Beziehung. Warum? Ja, weil er sie für vertrauenswürdig gehalten hat, für liebenswürdig. Und nun ist es daran, dieses Ja auch zu leben, sich entsprechend zu verhalten. Genug von Ehetherapie. Aber so ist es auch mit Gott. Das hat mir geholfen, dieses Beziehungsbild hat mir geholfen, das zu verstehen. Ich kann doch, ja, er liebt mich, sagen, weil ich dazu entschlossen bin, ihn für vertrauenswürdig zu halten, weil ich dazu entschlossen bin, ihn für liebenswürdig zu halten. Wenn du ihm nicht vertrauen kannst, wenn du keinen Glauben hast, dann probier es doch mal, dich so zu verhalten, als gäbe es da etwas zu finden. Etwas, das es sich lohnt, gefunden zu werden. Ich habe mein Vertrauen, wie gesagt, auf dem Weg immer wieder verloren. Dann musste ich es suchen, auf es warten, dass es wiederkommt. Neues Vertrauen vielleicht üben. Und ich habe an solchen Punkten immer meinen Verstand eingeschaltet und über Jesus nachgedacht. Und dann kam ich zu diesem Punkt, wo ich dachte, okay, wenn es jemanden gibt auf dieser ganzen Welt, in diesem Universum, wenn es jemanden gibt, der vertrauenswürdig ist, dann ist es Jesus. Er hat mir versprochen, zum Beispiel, ich bin immer bei dir, ich bin immer bei dir. Und wer kann sowas schon einhalten, 24/7 mich ertragen? Jesus. Er ist überhaupt erstaunlich. Er hat von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er hat also gesagt, ich bin die Antwort auf alle wichtigen Fragen des Lebens. Das ist eine krasse Behauptung. Ich frag mich immer, ja gut, das kann er, jetzt muss er mir eigentlich beweisen, aber einfach so widerlegen kann ich es auch nicht. Weg, Wahrheit und Leben. Oder er sagt zu mir, du, Tammy, wenn du mich bittest, dann gebe ich dir. Puh, steiler Satz. Also Er ist einfach sehr schlicht und simpel. Du bittest, ich gebe dir. Aber in der Realität habe ich immer wieder erfahren, ich bitte und Gott reagiert, aber er gibt mir nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass er mir geben soll. Jesus, dieser außergewöhnliche Mann, dieser Sohn Gottes, der fasziniert mich immer wieder, wenn ich über ihn nachdenke, ganz nüchtern. Und ich habe akzeptiert, ja, mein Glaube an ihn, der kann wanken. Der kann sogar verschwinden, ich kann den nicht konservieren, ich kann ihn nicht festhalten. Aber ich kann eines tun und das kann ich wirklich, das kann ich tun. Jesus die Chance geben, mir neu zu begegnen, immer wieder. Ich kann den Sohn Gottes weiterhin für vertrauenswürdig achten und mich so verhalten. Und ich entscheide mich selbst, wie dieses Verhalten aussieht. Das ist auch noch wichtig. Vielleicht sieht das Verhalten, Jesus für vertrauenswürdig zu achten, zu sagen, okay, ich gebe dir eine Chance. Vielleicht sieht es nicht so aus, wie andere sich denken. Ja, du musst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und jeden Tag in der Bibel lesen. Es kann so aussehen, es muss es nicht. Für mich hieß das damals, dass ich eine Weile nicht mehr mitgesungen habe und nicht mehr mitgebetet habe. Aber ich war trotzdem da im Gottesdienst. Ich wollte noch irgendwie mit Gott rechnen. Für mich hieß das, mit anderen reden und mit anderen streiten und sagen, wie kannst du das glauben? Für mich hieß das, kurze Zwiegespräche mit Gott führen, die ich gar nicht beten nennen wollte. Das war mein Weg und deiner sieht vielleicht anders aus. Aber jedes Mal habe ich erlebt und ich bin mir sicher, du wirst das auch erleben. Gott hat einen Schritt auf mich zugetan. Und zum Schluss erzähle ich euch eine solche Begebenheit, die ist noch nicht so ganz lang her. Und zwar, ich habe ja Theologie studiert. Und am Ende meines Studienjahres, meines letzten Studienjahres, hatten wir Gotteslehre. Und Gotteslehre, eigentlich hatte ich mich voll drauf gefreut, super interessante Themen. Und da gab es zum Beispiel dieses Thema, ist Gott wirklich allmächtig? Tja, und in den ersten Vorlesungen, der Dozent hat alles durcheinander gewirbelt, was ich jemals darüber gedacht habe. Und ich war am Ende, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Davor war ich im Gemeindepraktikum gewesen, in Düsseldorf, in der FEG. Und danach dachte ich so, will ich wirklich Pastorin werden? Ich weiß es nicht, ob das was für mich ist. Und dann kam noch diese Vorlesung. Ja, und dann war's vorbei. Ich habe mich erstens gefragt, ob Gott wirklich existiert. Im letzten Jahr meines Theologiestudiums und war mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt in diesen Beruf gehen will. Einige Wochen, sang und betete ich nicht mehr. Und alles, was ich tat, war trotzig zu Gott zu sagen, ich bin hier, du weißt, wo du mich findest. Auf der Pastorentagung auf Langeoog war ich am Tiefpunkt angelangt. Und dann geschahen zwei Dinge. Zwei tolle Dinge. Ich ging mit dem Pastor meiner ehemaligen Gemeinde spazieren und er hörte mir ganz lange Zeit einfach nur zu und dann irgendwann sagte er, du Tammy, kann sein, dass ich falsch liege, aber denk mal drüber nach, kann es sein, dass du einfach nur eine Scheißangst vor diesem Job hast? Da macht es so plopp in mir drin und ich dachte mir, ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber für mich erklärte das vieles. Ich hatte in meinem Leben schon oft Angst vor irgendwelchen Dingen und das hat mich oft gehindert irgendwie und hat mich krass beeinflusst. Und diesmal habe ich überhaupt nicht gemerkt, wie die Angst mich so gefangen gehalten hat. Und das hat mir in dem Moment, ist mir das aufgegangen. Ich habe ja nur Angst. Es geht zu weit, euch das alles zu erzählen. Das wird vielleicht meine Mini-Church noch ein bisschen mitkriegen. Wir machen nämlich gerade Lifelines und erzählen uns aus unserem Leben. Wichtig ist, Gott hat mir an diesem Punkt einen Menschen geschickt, der zur richtigen Zeit die richtige Frage gestellt hat. Und es machte so plopp. Ich war erstmal erleichtert, weil ich konnte mein Glaubenstief, es war nicht mehr ganz so bedrohlich wie vorher. Ich wusste auch ein bisschen, was ist jetzt mit mir los. Aber ich war trotzdem noch so, ich weiß nicht. Und an diesem Abend war ein Gottesdienst mit Abendmahl und so. Ich saß da auf meinem Platz, so ganz passiv. Und am Ende konnte man so ein kleines Goldstück nehmen. Kennt ihr diese Taler, wo Karamell oder Schokolade drin ist? Und das konnte man jemandem anders schenken und ein nettes Wort dazu sagen. Ich hatte nichts Nettes zu sagen, also habe ich auch keinen Schokotaler genommen, irgendwem zu geben. Ich bin einfach sitzen geblieben. Und dann kam ein ehemaliger Kommilitone zu mir, drückt mir das Ding in die Hand und sagt, Gott sagt dir, du Tammy bist mein Goldstück. Und geht wieder. Und es hat irgendwie was in mir bewegt. Ich sitze hier und tue gar nichts für Gott. Nichts. Und er kommt zu mir und sagt, du bist mein Goldstück. Du bist mir wertvoll. Ich liebe dich. So wie du gerade bist. So wie du gerade fühlst oder nicht fühlst. Mit dem, was du gerade weißt oder nicht weißt. Und dann kam ein zweiter Kommilitone zu mir, gibt mir noch ein Goldstück und sagt, du, irgendwie soll ich dir dieses Goldstück geben. Ich weiß nicht, warum. Soll ich dir geben? Hier, bitte. Ich halte diese beiden Goldstücke in meiner Hand und in dem Moment habe ich wie eine Stimme in meinem Kopf, sie sagt, das eine Goldstück bist du und das andere Goldstück ist die Gemeinde, in die du kommen wirst, in der du arbeiten wirst. Und da war es vorbei, da ist wie so ein Damm gebrochen, ich habe fürchterlich geheult. Und ich war sehr bewegt, dass Jesus zu mir gekommen ist. Er hat gewusst, wo er mich findet, er ist wirklich gekommen. Durch meine ganzen Zweifel und Ängste hat er sich so hindurchgearbeitet. Und ich habe gar nichts dafür getan. Und das ist Liebe, oder? Jesus liebt dich. Er ist eine vertrauenswürdige Person. Alles, was ich über Glauben gesagt habe, macht einzig deshalb Sinn, weil es hier um eine Beziehung geht, weil es bedeutet, an Jesus Christus als Person festzuhalten und nicht an einer religiösen Idee. Glaube und Glauben. Oh mein Gott, dieser Himmel. Liebe finden, Leben finden, das heißt, den Sohn finden. Sohn geglaubt. Glaube ist es eine Bedingung dafür, eine Bedingung, die wir erfüllen müssen. Ich sage am Ende, das wird euch nicht gefallen, ich sage nein und ja. Nein, denn Glaube ist unverfügbar, nicht konservierbar, man bekommt ihn geschenkt. Und ja, denn Glauben heißt schlicht in einer Beziehung mit Jesus leben. Wenn du es willst, dann tust du es auch. Jesus bittet dich darum, an ihn zu glauben. Das heißt, er bittet dich darum, ihm zu vertrauen. Vertrau auf Gott und vertrau auf mich. Nur ein kleines bisschen. Nimm diese Bitte Jesu mit nach Hause. Nimm sie mit in deine Weihnachtszeit und beweg sie mal in deinem Innern. Irgendwann weißt du, was du antworten willst. Amen. Wir werden jetzt ein Lied hören, in dem Refrain von dem Lied wirbt jemand um das Vertrauen eines anderen. Have a little faith in me. Lass in dir nochmal nachklingen, wie Jesus um dein Vertrauen wirbt. Oh, und eins habe ich vergessen. Und zwar, das will ich euch nicht vorenthalten, den zweiten Clip. Das kleine Mädchen darf nochmal an den Start gehen. Das Ende spiegelt so, das soll das widerspiegeln, was ihr gerade gehört habt.
Sie liebt mich nicht.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.